Eishockey is back. Nach einer kurzen Podcast-Pause begrüße ich euch wieder zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Ja, die neue Saison liegt noch ein paar Wochen in der Ferne, aber Themen gibt es doch wahrlich schon genug. Und genau deshalb freue ich mich, dass ich ab sofort wieder regelmäßig hier mit meinen Gesprächspartnern eben genau zu diesen relevanten Themen sprechen kann. Mein heutiger Gast ist Klaus Gröbner. Der ehemalige Geschäftsführer vom ERC Ingolstadt ist seit Anfang Mai Generalsekretär beim DEB. Wir sprechen über seine ersten 90 Tage, es geht um anonyme Mitarbeiterfragebögen sowie die kommende U18-WM, die in Deutschland stattfindet und laut Gröbner strategisch eminent wichtig ist. Sowohl für den DEB, aber auch fürs deutsche Eishockey. Zudem blicke ich mit ihm auf die aus seiner Sicht relevanten Themenbereiche. Die Kommunikation innerhalb des DEB sowie mit den Mitgliedern. Es geht um das Ehrenamt und dass die Kinder und Jugendliche dringend wieder zurück auf das Eis müssen. Corona sowie das letzte Jahr hat da viel kaputt gemacht, sagt er. Und wir beschäftigen uns mit PR, Social Media sowie den Plattformen, die man heutzutage als DEB bespielen sollte und muss. Ihr könnt hören, dass Gröbner auch in dem Bereich klare Vorstellungen hat, was es benötigt, um die Sportart Eishockey weiter und noch stärker in den Fokus zu rücken. Oder wie er sagt, Fußball ist ein anderes Zugpferd, das ist klar, aber wir wollen Sportart Nummer 2 werden. Und damit rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Klaus Gröbner. So, dann starten wir nach einer kurzen, ich würde sagen Sommerpause, in die nächste Podcast-Saison, die wir heute mit dem ersten Podcast wieder starten. Ich freue mich drauf und freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Klaus Gröbner.
Grüß dich, hallo. Schön, dass ich bei der ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir wollen heute natürlich, wenn du zu Gast bist, über deine neue Tätigkeit beim Deutschen Eishockeybund reden, natürlich über das deutsche Eishockey. Lass uns doch mal mit deiner Tätigkeit und deinem Aufgabengebiet loslegen. Du bist seit dem 1. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du beim DEB als Generalsekretär neu dazugekommen. Sag doch vielleicht den Hörerinnen und Hörern gleich mal zum Start, was das bedeutet, vor allem was so die Themenfelder und dann Aufgabengebiet ist beim DEB.
Genau, ja, in der Verbandsstruktur ist es ein bisschen anders wie auf Clubebene oder in einer klassischen Kapitalgesellschaft. Generalsekretär ist im Endeffekt das, was auf Clubebene vorher Geschäftsführung ist. Letztendlich alles, was zur Leitung eines Verbandes dazugehört. Klar, Personal, das ganze Thema Leistungssport, Personal, Administration, Finanzen, Organisation, Geschäftsstelle. Also eher so das ganze Betriebswirtschaftliche rund um einen Verband. Und was natürlich in der Funktion auch dazukommt, was ich auch sehr spannend finde, weil es auch für mich ein Stück weit ein neues Geschäftsfeld ist oder neuer Aufgabenbereich ist, die ganze internationale Arbeit. Ich darf ja auch international dann den DEB vertreten, durfte ja während der Weltmeisterschaft auch gleich am ersten Weltkongress teilnehmen. Und das ist natürlich ein großer Aufgabenschwerpunkt, auch die internationale Vertretung vom deutschen Eishockey. Mhm.
Der ein oder andere kennt dich vielleicht aus deiner vorherigen Tätigkeit, bist ja kein unbekanntes Gesicht, sage ich mal, im deutschen Eishockey warst beim ERC Ingolstadt tätig. Kannst du, ohne dass man zu viel verrät, so ein bisschen durchblicken lassen, wie lange geht so ein Prozess, wenn der Deutsche Eishockeybund jetzt so eine Position ausgeschrieben hat und nach dem Weggang oder der gemeinsamen Trennung mit Stefan Scheidnagel war ja kommuniziert, dass man das eben aufteilen will, also den sportlichen Bereich und den administrativen, wie du gesagt hast, dafür wurde jemand Neues gesucht. Wie lange dauert so ein Prozess, bis sowas dann am Ende, bis man jemanden gefunden hat?
Also es ist ja nicht unbedingt ein Geheimnis, der Franz Reinl bzw. das Präsidium hat es ja auch so kommuniziert, dass es ein sehr langer Auswahlprozess war und tatsächlich hat sich der auch über mehrere Monate hingezogen. Und ich finde es aber auch gut so. Also es war auch für mich natürlich ein Prozess. Das ist ja immer auch ein wechselseitiges Thema, da möglichst viel zu erfahren, in so eine Position dann auch reinzugehen mit möglichst vielen Informationen, auch viele mit dem Vizepräsidenten dann auch persönlich in den Gesprächen kennenzulernen und einfach ein bisschen mehr auch über das Aufgabenfeld zu erfahren, weil wie gesagt, weg von dem ganzen organisatorischen Rund- und Verbandsarbeit ist vor allem das Thema Internationalität eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und deswegen bin ich auch froh, dass man in so einem langen Auswahlprozess einfach auch viel lernt und viel erfährt, wo die Reise hingehen soll. Und dann ist es auch eine beidseitige Geschichte zu sagen, bin ich der richtige Kandidat aus Sicht des DEBs, aber auch umgekehrt zu sagen, das ist eine Aufgabe, die ich sehr reizvoll ansehe und die man vor allem dann auch hoffentlich dann auch ausfüllen kann.
Letzte Frage dazu, zu so einem Prozess, weil ich das immer auch ganz spannend finde und hoffentlich die Hörerinnen und Hörer auch. Wie läuft das dann? Also klar, in diesem Fall ist es nun so, dass man sich untereinander kennt und man spricht dann miteinander, bringt man irgendwie was mit, präsentiert man schon seine eigenen Gedanken in so Terminen oder holt man sich vielleicht erstmal in so einem ersten Gespräch irgendwie, wenn man sich gegenseitig, sage ich mal, abklopft so ein bisschen die unterschiedlichen Gedanken ab und bist du dann eingestiegen und hast schon so ein paar Sachen präsentationsmäßig erarbeitet oder folgt das dann quasi erst, wenn durch ist, wenn klar ist, dass du das jetzt geworden bist? Wie ist das gewesen?
Also ganz spannend. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie der Rhythmus jetzt da gekommen ist, aber natürlich gab es da auch mehrere Runden und da wurden auch unterschiedliche Themenbereiche auch dann abgeklopft. Aber für mich ist eigentlich immer erst einmal andersrum auch eine wichtige Geschichte, dass ich sage, okay, jetzt sehe ich mal von außen auf den DEB, auf das deutsche Eishockey. Und stelle ich mir natürlich dann die Fragen, was sind die großen Zukunftsthemen? Und da habe ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Also ich bin tatsächlich jetzt in so einen Prozess auch gegangen, wo ich mir eigentlich eine Präsentation erstellt habe zu Themen, die aus meiner Sicht von außen Themen sind, die den Verband, aber auch vor allem den deutschen Sport und das deutsche Eishockey anbelangen. Und dann ergibt sich das eigentlich im weiteren Prozess. Da kann man dann einige Themenbereiche, steigt man verstärkt drauf ein oder vertieft drauf ein. Und das andere ist dann, andere Sachen sind dann vielleicht weniger relevant. Aber ich bin schon grundsätzlich jemand, der sich sehr konzeptionell mit so einer Fragestellung auseinandersetzt.
Ja, spannend. Wollen wir natürlich auch über die einzelnen Themenfelder oder wie du deine Aufgabe angehen willst, was so die Themenbereiche sind, die du vielleicht fokussieren möchtest oder auch musst aus deiner Sicht gerne drüber sprechen. Vielleicht vorher so die ersten Tage. Wie ist es jetzt so gelaufen? Du hast gesagt, du warst jetzt schon in der glücklichen Lage, auch wenn es in Corona-Zeiten natürlich alles ein bisschen anders ist, aber zur Nationalmannschaft zu reisen und die Spiele zu sehen und beim Kongress teilzunehmen. Vielleicht da noch mal zwei, drei Worte von dir. Wie lief das ab?
Also, wie du richtig sagst, war natürlich auch ein guter Start für mich, dass man da gleich auch die Nähe zum in Anführungszeichen Produkt sehen kann, dass ich eben mit durfte zur Weltmeisterschaft, natürlich auch diesen überragenden sportlichen Erfolg, diese Teamleistung sehen durfte und diese ganze Emotionalität rund um die Sportart ist natürlich super. Parallel zu dem sportlichen war dann der Weltkongress und da ging es natürlich auch um große Fragestellungen. Ja, wo entwickelt sich das Eishockey hin? Es gab natürlich dann auch das Thema, was dann Franz anbelangt, der dort quasi seinen Hut in den Ring geschmissen hat und gesagt hat, er würde für den Kandidaten bewerben. Und das war natürlich auch ein sehr spannendes Feld, weil eine Entwicklung im internationalen Eishockey, vielleicht auch begleitet aus Deutschland heraus, ist natürlich ein großes Thema. Aber insgesamt, meine ersten Tagen waren natürlich auch bedingt durch Nationalmannschaftsvorbereitung sehr intensiv. Die Weltmeisterschaft steht immer vor der Tür. Dann haben wir auch noch Rahmenbedingungen mit Corona. Viele Mitarbeiter im Homeoffice, aber ich muss sagen, ich bin extrem gut aufgenommen worden. Gerade die ersten Tage in so einer komplexen Situation haben sich eigentlich die Kollegen extrem gut um mich gekümmert und haben mir den Start relativ leicht gemacht, muss ich sagen.
Wenn wir da noch mal einen Tick genauer reingucken, was so die internen Abläufe oder die Gespräche sicherlich auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen angeht, lässt du dir jetzt die Sachen alle erstmal quasi aufbereiten und zeigen, wo ihr so steht? Entwickelt man das im gemeinsamen Dialog oder wie läuft jetzt so gerade die Anfangsphase für dich intern beim DEB, auch mit den Leuten auf der Geschäftsstelle, auch wenn sie jetzt teilweise, wie du sagst, im Homeoffice sind in Zeiten von Corona?
Also ich habe mir tatsächlich dann ein eigenes Onboarding-Programm quasi erstellt und habe gesagt, was sind denn so meine drei Themen. In der Politik spricht man immer vom 100-Tage-Programm. Für mich, ich habe jetzt mal gesagt, 3 Monate, 90-Tage-Programm war mein Onboarding und ich habe es in 3 Phasen aufgeteilt. Und die erste Phase, der erste Monat, habe ich unter die Klammer gestellt, orientieren, kennenlernen, beobachten, zuhören. Weil es ist natürlich, die Verbandswelt ist eine andere wie eine Clubwelt. Deswegen viele Sachen, die man vielleicht aus einer Clubwelt anders sieht, muss man erst einmal hier verstehen. Was ist der Kontext? Was sind die Rahmenbedingungen? Warum werden Themen hier anders angegangen, wie sie vielleicht in der Clubsicht angegangen werden? Deswegen habe ich gesagt, für mich ist der erste Monat wirklich dieser Zuhör- und Beobachten-Monat. Ganz, ganz viele Gespräche zu führen. Ich habe natürlich dann auch klassische Vorstellgespräche für mich mal vorgestellt, aber vor allem auch die Menschen kennenlernen, die hier arbeiten. Das habe ich versucht, relativ strukturiert zu machen, aber bewusst eben nicht zu sagen, hier ist mein Plan, an dem muss gearbeitet werden, an dem muss gearbeitet werden, sondern erst einmal aufnehmen und wirklich zuhören. Und dann habe ich gesagt, nach der ersten Phase geht es eigentlich darum, die Informationen einmal aufzunehmen, zu verarbeiten, zu analysieren. Ich habe zum Beispiel auch, was für mich wichtig war, um ein möglichst gutes Stimmungsbild zu bekommen, einen anonymen Mitarbeiterfragebogen entwickelt, um einfach mal so abzufragen, was sind denn aus Sicht der Mitarbeiter die Kernthemen, die hier stehen? Wo sind die großen Herausforderungen aus Sicht der Mitarbeiter jenseits von Corona auf die nächsten Jahre hinaus? Und das war natürlich für mich super und hat mir ein sehr, sehr gutes Stimmungsbild gegeben, wo wir denn stehen und an dem man arbeiten muss. Und ja, jetzt sind wir eigentlich hier so Ende Phase 2, Anfang Phase 3, dritter Monat, jetzt wirklich zu sagen, okay, was sind die Learnings aus den persönlichen Gesprächen, aus den anonymen Gesprächen oder aus dem Mitarbeiterfragebogen und jetzt da dann zu sagen, was ist denn eine kurz- oder mittelfristige Strategie? Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt arbeite oder arbeitet habe und mich natürlich jetzt eng mit dem Präsidium auch da abstimmen.
Ja, spannender Prozess. Ist diese nochmal diese Verbandswelt, das finde ich ganz spannend. Kenne das ja selber ehrlicherweise ein Stück weit auch jetzt von meiner Ligatätigkeit. Das ist natürlich schon, wie du sagst, ein bisschen einfach anders oder gewisse Themen sind einfach naturgemäß anders, als wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel beim Club arbeitet. Ist das am Anfang vielleicht sogar die größte Herausforderung oder dass man relativ schnell dahin kommen muss, einfach nicht nur zu verstehen, sondern auch für sich selber abzuspeichern und einen Haken dahinter zu machen, dass es eben so ist, also dass gewisse Sachen einfach in der Verbandswelt anders laufen als auf Clubebene, wie du es gesagt hast.
Das ist sicher ein Punkt, aber ich sage mal, grundsätzlich hat jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte. Und da sage ich jetzt Verband bewusst auch als Unternehmen, jeder Club hat eine eigene Geschichte. Also das, was in München gut gelaufen ist, muss nicht zwangsläufig in Ingolstadt gut laufen. Und da haben wir natürlich trotzdem eine gleiche Zielrichtung erst einmal auf einer Clubebene. Und das, was auf Clubs gut läuft, muss nicht unbedingt zwangsläufig auf Verbandsebene gut laufen. Deswegen für mich ist einfach auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, was ist die Historie, was ist die Geschichte, die der DEB hat. Und dann habe ich natürlich, die Interessensgruppen sind vielleicht viel breiter gestreut in der Verbandswelt, wie jetzt in einer lokalen oder regionalen Clubwelt. Und das ist schon für mich auch ein sehr spannender Prozess und was mir natürlich auch in der Verbandssicht sehr tief reingehen muss. Wir leben ja in der Verbandswelt auch sehr, sehr stark durch und mit dem Ehrenamt. Und viele Prozesse sind natürlich im Ehrenamt andere, wie sie jetzt in einer, sagen wir mal, normalen Kapitalgesellschaft sind. Und auch das muss man, sagen wir mal, sehr sensibel angehen und einfach mal reinhorchen. Was ist die Geschichte? Was sind die Beweggründe? Warum engagieren sich in der heutigen Welt überhaupt noch Leute ehrenamtlich? Ja, und wo kann man das beibehalten? Weil ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir im deutschen Sport grundsätzlich stehen. Wie gelingt es uns nicht nur weiterhin Kinder für Sport zu begeistern, für uns fürs Eishockey zu begeistern? Wie gelingt es uns auch weiterhin auf diesen extrem wichtigen Stützpfeiler Ehrenamt das weiterzuentwickeln? Wie kriegen wir auch weiterhin Trainer, Eltern, die sich ehrenamtlich engagieren? Und das ist eine große Herausforderung. Und da, glaube ich, war es schon wichtig, da sensibel ranzugehen und einfach auch zuzuhören und zu verstehen, was sind denn da unterschiedliche Motivatoren?
Kannst du da nochmal, finde ich auch total spannend, weil ich weiß, glaube ich, ziemlich, ich kann mir vorstellen, was du meinst und verstehe das, dass das Ehrenamt natürlich ein Stück weit unerlässlich ist, auch gerade in unserer Sportart. Zugleich natürlich der ein oder andere Prozess dabei aber langsamer verläuft, naturgemäß einfach nur verlaufen kann, als zum Beispiel, wie du auch sagst, in einer Kapitalgesellschaft oder einfach, wo Leute das nicht ehrenamtlich machen, sondern dafür eben Geld bekommen. Wie kann man dieses Spannungsfeld, wie kann man das bestmöglich lösen aus deiner Sicht in der Zukunft? Weil es hängt ja ganz, ganz viel, so wie du auch sagst, wenn, das ist ja schon ein, glaube ich, ein wichtiger Themenbereich, den du auch ausgemacht hast, das Thema irgendwie, wie kriegen wir es hin, irgendwie junge Kinder, Jugendliche zum Eishockey zu bekommen. Über die Initiative Back to Hockey wollen wir ja gleich auch noch ein bisschen sprechen. Also wie siehst du dieses Spannungsfeld und wie kann man das auflösen?
Ich denke, Kommunikation, dein Thema, unser Thema, ist ja in jedem Unternehmen wichtig. Aber ich denke, in der Verbandswelt und in der Vereinswelt ist das Thema Kommunikation noch wichtiger. Noch wichtiger, ein Verständnis zu entwickeln und auch Wertschätzung dafür zu entwickeln, dass Leute aus ja schon altruistischen Motiven heraus sich für was engagieren, wo sie erst einmal nichts davon haben. Also keine monetäre Wertschätzung, wenn man mal so will. Und da glaube ich, sind diese Kommunikationsrunden noch wichtiger wie in der normalen Unternehmerwelt. Und auch, dass Prozesse natürlich ein Stück weit länger brauchen, weil wenn jemand ehrenamtlich arbeitet, dann ist natürlich, bis man sich abgestimmt hat, bis man verschiedene Aspekte beleuchtet hat, bis man auch mehrere Interessensgruppen dann wieder zusammengebracht hat, vergeht natürlich ein Stück weit mehr Zeit, wie es jetzt in einem klassischen Unternehmerwelt passiert, wo auch die Prozesse und die Zuständigkeiten ganz klar sind.
Letzte Frage dazu, zu diesem Blog ist, bedeutet Kommunikation dann auch ein Stück weit Wertschätzung dafür, dann für das Ehrenamt? Weil letztlich ist es ja, wie du sagst, also man kann es monetär nicht so aufwiegen, wie weil es eben Ehrenamt ist. Also ist doch letztlich dieses Kümmern und miteinander sprechen und immer wieder reinhören und nachhören und eben miteinander im Austausch sein, doch sicherlich auch dann ein Stück weit Wertschätzung für das Ehrenamt, oder?
Hundertprozentig, genau. Also das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe. Zum einen dieses Kümmern, wirklich auch verstehen, wo drückt der Schuh an der einen oder anderen Stelle. Und die mögen natürlich auch auf dann Vereinsebene ganz andere sein, wie auf Landesebene, auf Verbandsebene und dann wieder im Gesamtkontext. Und wir haben natürlich, wenn ich jetzt unsere Mitgliederstruktur anschaue, wir haben zum einen natürlich die DL-Clubs, sehr professionell als Wirtschaftsunternehmen, DL2-Clubs genauso, Oberliga, die ja den Schritt in der Professionalisierung auch mit großen Entwicklungsprozessen hervorragend meistern. Aber wir haben natürlich auch als Verband zu sehen, bis zum kleinen Dorfverein, das meine ich gar nicht negativ, weil da passiert natürlich die Basisarbeit, die für uns und für unseren Sport ganz, ganz wichtig ist. Und das alles unter einen Hut zu bringen und die unterschiedlichen Interessen damit zu berücksichtigen, das ist eine große Aufgabe, ist aber auch eine sehr spannende Aufgabe, weil genau, wie du richtig sagst, das Kommunizieren und die Wertschätzung, dass ein DEL-Club die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie jetzt ein Landesverband oder ein Basisclub, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und in dem Prozess auch niemand zu vergessen. Also ja. Wir machen ja alle Fehler, aber wenn ich natürlich knapp 100 Mitglieder da habe, ist es auch gleich mal so, dass ein Blickwinkel vielleicht einfach nicht vergessen wird oder nicht berücksichtigt wird. Und da muss man, glaube ich, viel Feinfühligkeit an den Tag legen.
Ja, durchaus herausfordernd, könnte ich mir vorstellen, aber zugleich ja geht es, glaube ich, nicht anders, wie du jetzt auch gesagt hast und dann ja auch spannend. Dann lass uns doch mal versuchen, in so ein paar einzelne Themengebiete, die aus deiner Sicht vielleicht kurzfristig, aber auch weil das wird ja sicherlich das Ziel sein, den DEB und das deutsche Eishockey eben durch gewisse Stellschrauben oder Weichenstellungen eben einen Schritt weiter nach vorne zu bringen, mittelfristig. Lass uns mal in die einzelnen Themenbereiche so reingucken. Ich weiß ja aus ein, zwei Vorgesprächen, die wir hatten, dass es da durchaus bei dir schon konkrete Gedanken gibt, was so die Anknüpfungspunkte sind und wo du gerne rein möchtest. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie die einzelnen Themenbereiche sich für dich zeigen, wo man unbedingt dran muss, um ja, den nächsten Schritt zu machen.
Ja, also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, die Herausforderungen haben wir ja alle, aber wir aus einem Stück weit einen anderen Blickwinkel, wie jetzt vielleicht der professionelle Club, wie gehen wir mit Corona um? Was bedeutet das gerade auch für die Basisarbeit? Was bedeutet das für den kleinen Verein? Wie können wir hier unterstützen, die Kinder, aber auch die Ehrenamtlichen wieder zurück zum Eishockey zu bringen, zum Sport zu bringen? Weil eins ist auch klar, das Jahr Corona hat große Folgen, nicht nur was die Sportentwicklung anbelangt. Ich glaube auch für die körperliche, aber auch mentale Gesundheit ist es elementar, dass wir wieder zum Sport zurückfinden. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Aufgabe für uns. Wir haben auch dann gemeinsam mit den Landesverbänden dieses Programm Back to Hockey gegründet, wo wir einfach auch einen ersten Schritt mal einen Imagefilm gemacht haben, wo wir eben die Großen, unsere WM-Helden, aber auch natürlich das ganze Thema Frauen-Eishockey mit eingebaut haben, wo wir gesagt haben, nicht nur die Jungs, Mädels, alle wieder zurück aufs Eis. Eifert euren Helden nach, nehmt die Erfolgsgeschichte mit, lasst euch wieder einfangen und emotionalisieren von der tollsten Sportart der Welt. Und das ist eigentlich für uns ein ganz, ganz großes Thema, dass wir sagen, wir wollen unsere Clubs, unsere Verbände und dann auch wirklich die kleinen Vereine unterstützen in dem Weg, dass man wieder zurück aufs Eis kann. Es passiert in dem Zusammenhang auch viel Lobbyarbeit im Hintergrund, der auch gemeinsam mit Gernot, der in dem Teamsport Deutschland auch sehr, sehr aktiv ist und auch viel bewegt hat, geht es natürlich auch darum, wie können wir Hilfestellungen bekommen, durch die Pandemie durchzukommen und auch wirtschaftlich da einigermaßen durchzukommen. Mhm. Und das ist eines der großen Themenschwerpunkte, die wir gesetzt haben, also das Programm Back to Hockey. Finde ich auch toll, dass ihr das so super unterstützt habt und auch mitgetragen habt.
Und sind das ganz kurze Nachfrage dazu, weil es gerade passt, sind das jetzt schon, du hast diesen Imagefilm angesprochen, also alle, die noch nicht gesehen haben, gerne nochmal auf den Kanälen vom DEB oder in der Tat auch bei uns nochmal reingucken, ist jetzt erst ein paar Tage her, als das kommuniziert wurde. Das sind jetzt schon konkret Themen, wo du auch eingebunden bist und auch deine Gedanken und die Stoßrichtung schon mit vorgibst?
Ja, also natürlich ist es in enger Abstimmung und da gab es auch viel Initiative von den Landesverbänden, die gesagt haben, wir müssen das gemeinsam machen. Also da gab es viel, viel Impuls, viel sehr gute, kluge Gedanken, wie man das gemeinsam machen kann. Also da möchte ich mich nicht mit falschen Federn schmücken. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und wie gesagt, da gab es ganz, ganz viel Initiative gerade auch aus den Landesverbänden raus. Aber klar, man muss das dann koordinieren, man muss es in Form bringen und man muss sich dann natürlich auch abstimmen dazu. Und meine Aufgabe ist genau das, zu koordinieren, zu sagen, wie kommen wir voran, welche Mittel können wir dafür freigeben, wie kriegen wir den Kontakt, klar, dann nicht nur zu unseren Nationalspielerinnen und Nationalspielern, sondern es war auch dann toll, Rick Goldmann hat sich sofort bereit erklärt, das zu unterstützen mit Laura. Das war natürlich rund um die WM für unsere super gute Geschichte, dass die sich gleich dahinter geklemmt haben, gesagt haben, wir treten auch ein Stück weit als Paten auf. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe von mir, das dann zu koordinieren. Aber wie gesagt, der Impuls, den gab es schon, bevor ich hier angefangen habe, weil das Thema Corona beschäftigt ja alle auf den unterschiedlichen Ebenen.
Ja.
Aber absolut. Grundsätzlich die Koordinierung mit allen Partnern, eben auch mit euch, mit der DL2, mit René und dann mit den Landesverbänden und mit den kleinen Clubs und Vereinen, aber natürlich auch unsere Sponsoren mit auf so ein Thema mit draufzusetzen. Das ist natürlich schon dann die Aufgabe, die uns hier im DEB zusteht und der wir uns natürlich auch dann gerne annehmen. Dann gut, nächstes Thema, und das schließt sich eigentlich da sehr, sehr stark an. Wie gehen wir mit der höchsten Liga des DEBs um, der Oberliga? Es ist ja Gott sei Dank gelungen, im letzten Jahr der Oberliga auch den Status einer professionellen Liga zuzugestehen. Das heißt, auch die Oberliga kam in den Genuss von Fördermaßnahmen, weil ich glaube, sonst wäre es für die Oberliga wirtschaftlich sehr, sehr schwierig geworden, wie für DL und DL2 auch. Das war ein großer Schritt da im Zuge der Professionalisierung und da ist auch an den Standorten hervorragend gearbeitet worden. Also was da mit sehr kleinen Organisationen auch an Gesundheitskonzepten umgesetzt worden ist. Also dass man wirklich dieser Bezeichnung Profiliga auch wirklich gerecht geworden ist. Also da gebührt den Oberligisten ein riesengroßes Kompliment und Respekt gezollt. Aber auch da ist jetzt unsere Aufgabe, die Professionalisierung der Oberliga als unserer höchsten Liga oder der Oberligen, es sind ja Oberliga Süd und Oberliga Nord, weiterzuentwickeln. Und da haben wir zum Beispiel von euch ein bisschen was abgeschaut, Konstantin. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und gesagt haben, okay, wir müssen auch unsere Interessen bündeln und wir müssen unsere Interessen im Bereich Marke, Vermarktung, Kommunikation bündeln. Und jetzt werden wir am Wochenende, ist jetzt die klassische Oberliga-Tagung, also die DEL-Gesellschaftersitzung. Aber wir haben im Vorab uns eigentlich schon darauf verständigt, dass wir eine Marketing- und Media-Kommission gründen und da ein bisschen was von euch abschauen. Wir wollen einfach Themen vereinheitlichen und zusammen voranbringen. Das sind natürlich für uns auch Fragestellungen mit, kriegen wir eine Zentralvermarktung hin? Gelingt es uns, Sponsoren für die Oberligen zu finden? Wie wollen wir, dass auch die Medienarbeit da professionalisiert wird? Wie wollen wir auch Richtung Bewegtbild, TV-Bilder da eine Vereinheitlichung hinbekommen? Und das ist eines der großen Maßnahmen, die wir da gesetzt haben, also auch die Oberligen weiterzuentwickeln, die auch zu stärken, auch in-house das zu stärken, dass wir uns als Dienstleister für die Oberligisten verstehen und eigentlich für deren Alltagsprobleme auch ein Stück weit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das ist sicher ein ganz großer Schwerpunkt meiner Tätigkeit oder wo wir jetzt eigentlich in die Planungsphase übergehen.
Ja, spannend. Gerade das Thema höchstwahrscheinlich Medienarbeit, Kommunikation oder was du jetzt eben gesagt hast, auch bis hin zu Bewegbildern, also wo und wie kann man denn die Spielszenen sehen aus den Oberligen, könnte ich mir vorstellen, kann ja ein entscheidender Schritt sein, um auch eben da einen Schritt nach vorne zu kommen, einfach um die Aufmerksamkeit einfach nochmal ein Stück weit zu steigern. Ne?
Absolut. Also das, was die DEL vor vielen Jahren angefangen hat mit einer Zentralvermarktung und dann der Schritt, der da gelungen ist Richtung Telekom und TV-Partner, das war natürlich ein Riesenschritt. Man sieht auch die DL2, der René Rodorisch hat einen super Job gemacht, jetzt auch das wieder zusammenzufassen. Die haben jetzt auch eine rechte Ausschreibung gemacht. Und das sind natürlich so ein bisschen schon Vorlagen, weil wir haben natürlich in der Oberliga auch tolle, tolle Clubs, Traditionsclubs. Es, wie gesagt, ist eine professionelle Liga. Die Sportart und die Clubs haben sich extrem weiterentwickelt. Und dann ist natürlich der nächste logische Schritt, wie können wir denn auch die mediale Verbreitung vergrößern? Und an dem werden wir jetzt eben mit unserer Oberliga Marketing- und Mediakommission arbeiten. Mhm.
Gibt es ansonsten, wo wir gerade bei dem Punkt sind, so Kommunikation im ganzen Zeitalter der Digitalisierung und Social-Media-Welt, gibt es da Themen oder konkrete Projekte, wo du jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du gerne ran würdest, weil du glaubst, dass man da ran muss als DEB oder vielleicht 100. Auch gemeinsam mit eben anderen Ligen, also darüber hatten wir auch schon mal im Vorgespräch gesprochen oder uns ausgetauscht, dass es natürlich auch darum geht, Synergien zu nutzen, ne, in der gesamten, sage ich mal, deutschen Eishockey-Bubble, was die einzelnen Ligen angeht. Da haben wir, glaube ich, auch noch ordentlich Luft nach oben.
Absolut. Also wir sind Eishockey. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das muss ich auch sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert, warum ich auch sehr, sehr gerne dann den Schritt zum DEB gemacht habe, weil die Zusammenarbeit zwischen DEB, also Verband und den Ligen DL, DL2 ist natürlich hervorragend. Also das ist, habe ich erleben dürfen in Riga, nicht in jedem Land so. Es gibt durchaus viele, viele Länder, wo die Ligen und die Verbände bestenfalls nebeneinander herarbeiten, teilweise sogar gegeneinander arbeiten. Und das ist natürlich eine sehr gute Herausforderung oder eine sehr gute Grundvoraussetzung hier, dass die professionellen Ligen und der Verband extrem gut zusammenarbeiten. Und du hast es richtig gesagt, also wir sind alle Eishockey, wir wollen, dass unsere Sportart sich als klare Nummer 2 Sportart etabliert. Ich meine, wir werden den Handball, was die aktiv Spielenden nicht einholen können. Und der Handball macht auch sonst einen hervorragenden Job, aber an dem möchte ich schon, dass wir uns orientieren. Und wir haben eine kleine Geschichte: Die Zuschauer in den Arenen liegen wir vielleicht schon vor den Handballern, aber das, was die Handballer gemacht haben und geschafft haben, wirklich Ligen und Verband sehr, sehr stark als Einheit auftreten zu lassen, das ist, glaube ich, für uns die Weiterentwicklung. Und wie du sagst, wir sind Eishockey und wollen im Bereich Digitalisierung sicher enger zusammenarbeiten. Und klar, wir brauchen hier Ansatzpunkte, Weiterentwicklung, Website. Wir brauchen das Thema Bewegtbild, eint uns alle. Da haben wir die gleiche Sichtweise auch drauf. Das ist die Zukunft. Und da werden wir, glaube ich, das kann man sagen, viel Augenmerk und Ressourcen auch drauflegen. Und mit Sicherheit werden wir da mal einen gemeinsamen Podcast machen können.
Ja, das sind in der Tat spannende Themen, weil die mich ja in der Tat ligaseitig auch tagtäglich
Genau.
beschäftigen, auch mit Blick nach vorne. Vielleicht noch ein Punkt, weil das vielleicht dann auch für die Hörerinnen und Hörer oder hoffentlich interessant ist. Es geht aus deiner Sicht schon dahin, dass man ohne jetzt wirklich weder von Ligaseite oder auch DEL2, die sehen es, glaube ich, ähnlich mit ihren TV- oder Medienpartnern wie bei uns jetzt Telekom, Magenta Sport oder Spray TV, die ja auch Spiele übertragen. Es geht ja nicht darum, dass man von jetzt auf gleich irgendwie sagt, man braucht keinen Medienpartner mehr. Im Gegenteil. Es geht ja eher darum, dass man genau überlegt, was für Rechte oder Möglichkeiten hat man zusätzlich noch oder hat man möglicherweise perspektivisch, die man auch selber für sich gestalten kann und ein Stück weit produzieren kann, richtig?
Hundertprozentig, genau. Also auch da muss man ja nicht alles neu erfinden. Man sieht ja einen ganz klaren Trend, haben wir uns ja auch ausgetauscht, wo die Reise hingeht. Gerade im Fußball, wie viel Clubs eigene Clubkanäle aufbauen. Und man sieht, es gibt ja so viele Geschichten zu erzählen, jenseits von der reinen Spielberichterstattung. Und ich sehe das auch so, das geht nur gemeinsam mit Medienpartnern, die Weiterentwicklung der Sportart. Wir brauchen Fernsehen, wir brauchen Streaming-Plattformen, hundertprozentig. Ich meine, auf welchen Übertragungswegen wir in Zukunft Sport konsumieren, da wird sich sowieso wahnsinnig verändern. Es kommen neue Player am Markt. Also da müssen wir zumindest am Zahn der Zeit sein. Aber ich sehe genau, wie du das auch sagst. Es gibt andere Rechte, die jetzt über die klassische Spielberichterstattung hinausgehen. Wenn ich sehe, wie spannend es ist, was rund um eine Eishockey-Weltmeisterschaft mal passiert ist. Ja? Also da gibt es sicher viele, viele Möglichkeiten, sowas auch aufzubauen. Und ja, kann man durchaus aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir da uns positionieren wollen und wir wollen eine Plattform aufbauen, viel mit Bewegtbild zu arbeiten, die Vernetzung mit Social Media Kanälen, wo geht da die Reise hin? Das ist eine große, große Aufgabe für jeden. Wir als Rechteinhaber, wenn man so will, ob ihr als Liga oder clubseitig oder als Verband, man muss verstehen, dass man heute selber ein Medienhaus ist, ein Medienunternehmen sein muss. Und es ja auch die Riesenchancen gibt, auch selber auch mal Botschaften zu platzieren oder andere Themen mal in den Fokus zu rücken. Wir sind ja auch, was Übertragungsmöglichkeiten anbelangt, gibt es mit diesen automatischen Kamerasystemen als ein Beispiel. Ich brauche nicht eine riesengroße Reichweite, dass das erst einmal profitabel funktioniert und dass ich auch einen Mehrwert schaffe. Und wenn ich jetzt mal an unsere Rechte sehe, vom DEB, ich meine, wir haben die Frauen-Bundesliga. Ist eine Plattform, die natürlich auch mehr Öffentlichkeit verdient. Also auch im Bereich Frauen-Eishockey gibt es eine extrem positive Entwicklung. Und da wird es auch unsere Aufgabe sein, das eben auch weiterzuentwickeln, in der Professionalisierung weiter zu betreuen. Das Thema Nachwuchs generell, DNL, wir haben ja einen Quantensprung in der Nachwuchsförderung gemacht. Das sieht ja, auf einmal schaut Nordamerika auf die deutsche Nachwuchsförderung. Und auch da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Und ich denke, wie du richtig gesagt hast, da machen wir uns gemeinsam Gedanken, wie können wir unser Produkt voranbringen und eben jenseits unserer klassischen Medienpartner einfach noch viel mehr das tolle Produkt in die Öffentlichkeit rücken.
Ja, absolut. Auch, wie ich finde, spannende, total spannende Themen, an die man da rangehen kann und auch rangehen muss, um das gemeinsame Produkt Eishockey dann letztlich ein Stück weit eben weiter einen Schritt nach vorne zu bekommen. Gibt es denn aus deiner Sicht, wenn du mal aus dem deutschen Eishockey wegguckst, vergleichbare Best Cases oder nicht, also gibt es Best Cases aus dem Eishockeysport aus anderen Ligen oder Nationen oder vielleicht auch aus anderen Sportarten, wo du links und rechts in der Vergangenheit oder vielleicht auch jüngeren Vergangenheit mal ein bisschen, ja, ist ja nicht abgucken, aber einfach mal gucken, wie andere irgendwie gute Sachen, gerade auch vielleicht so Plattformen oder so, neu hochgezogen haben und aufbauen?
Also ich sehe, dass sich viele Clubs, Verbände da neu positionieren. Ich meine, ein Beispiel, wo ich tatsächlich ein bisschen genauer reingeschaut habe, wie der Fußball in Österreich sich genau mit so einer Plattform aufgestellt hat. Wo man einfach sagt, okay, neben den Nationalmannschaftsrechten, die klar langfristig auch vergeben sind, gibt es aber so viele spannende Themen bis runter in Nachwuchsbereich. Und die haben genauso so eine Plattform eigentlich aufgebaut, dass ich eine Streaming-Plattform bin, eine Bewegtbild-Plattform bin, eine Kommunikationsplattform bin, jenseits einer klassischen Website und den klassischen Social-Media-Kanälen. Also das finde ich sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ich finde wahnsinnig spannend, was auf Club-Ebene passiert, wie stark hier eigene Redaktionen aufgebaut werden, wie stark da investiert wird. Also da sieht man schon, dass das eine klare Richtung ist. Und wenn man nach Nordamerika schaut, NHL.com ist ja im Prinzip auch eine sehr weit entwickelte Streaming-Plattform, jenseits der klassischen TV-Deals. Und in Schweden wird gerade über solche Modelle nachgedacht. Also ich finde, dass wir in einem unfassbar dynamischen Markt sind. Ich finde, dass wir in kürzester Zeit, können wir unser eigenes Nutzerverhalten uns anschauen, wie schnell man sich vom linearen Fernsehen Schritt für Schritt verabschiedet und man Richtung Streaming anschaut. Heutzutage, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ich werde doch nicht über Netflix konsumieren oder über andere Streaming-Dienste konsumieren. Und heute ist die Realität für viele eigentlich, dass man vom linearen Fernsehen immer weiter weggeht und Richtung solcher Plattformen denkt. Und wir sehen ja die Treiber, die großen Treiber, Microsoft, Google, Amazon, Facebook etc., wie stark die sich jetzt ja auch schon in den Bereich Sportrechte einbringen und das genau evaluieren. Mhm. Wenn ich sehe, TikTok ist Hauptsponsor der Fußball-Europameisterschaft. Also das hätte vor einem Jahr hätte einer gesagt, niemals.
Ja. Ja, ja.
Und da sehen wir, in was für einen dynamischen Markt wir da sind und wir tun gut dran, das genau zu beobachten und Rückschlüsse für uns zu sehen. Also für mich ist der Bereich Digitalisierung, egal in welchem Element, ob ich im Sport mich bewege, in der klassischen Konsumgüterindustrie, Digitalisierung wird unser Geschäftsmodell nachhaltig verändern und es ist gut, jeder tut gut dran aus meiner Sicht, der sich damit einfach beschäftigt und seine Rückschlüsse für sein Unternehmen oder für seinen Verband da zieht.
Mhm. Was wir nicht vergessen wollen, hatten wir auch schon mal kurz im Vorgespräch angerissen, ist, dass ja in Riga entschieden wurde, dass Deutschland im kommenden Jahr die U18-WM austrägt, ein ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtiges, ich will es nicht Projekt nennen, aber letztlich ja ein ganz, ganz wichtiges Turnier, glaube ich, auch aus deiner Sicht und auch für den DEB und fürs deutsche Eishockey, richtig?
Absolut. Es ist ja relativ kurzfristig passiert. Es war ja eigentlich das Austragungsland Tschechien, das zurückgezogen hat. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich sofort gesagt, das ist eine wahnsinnige Ehre, wenn wir sowas austragen dürften, und haben uns dann beworben und kurzfristig beworben und haben es dann auch den Zuschlag erhalten. Und für uns ist es in ganz vielerlei Hinsicht ein ganz wichtiges Turnier. Zum einen ist es neben der U20 wahrscheinlich das wichtigste Turnier im Nachwuchs. Da werden ein paar hundert NHL-Scouts da sein. Also das ist die Plattform, sich zu zeigen für den Draft. Aber für uns auch als DEB, das extrem professionell auszurichten, zu zeigen, dass wir in Deutschland Großveranstaltungen können. Aber auch als DEB, für uns ist es für die Marke, auch Richtung Back to Hockey, jung zu werden, jüngere Leute anzusprechen, ist das für uns ein ganz wichtiges Thema, für den Bereich Marke, Markenentwicklung des DEB, und natürlich wollen wir hervorragender Gastgeber sein.
Kann man da schon zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen mehr sagen oder wie ist da so der Projektstatus? Wie geht ihr da jetzt ran? Geht ja, glaube ich, auch darum, wo dann gespielt wird etc. Gibt es da schon irgendwie Neuigkeiten zu vermelden?
Neuigkeiten noch nicht, aber zum Prozess kann ein bisschen was erzählen. Es ist dann so, dass wir haben ja Vorgaben vom Weltverband, was man da alles sicherstellen muss. Da gehört natürlich das Thema Infrastruktur dazu, da gehört Infrastrukturstadien dazu, ausreichend Kabinensituation, Hotelsituation, Nähe Flughäfen und. Da gibt es einen sehr großen und langen Katalog, der abzuarbeiten ist. Und den haben wir in einer verkürzten Form einfach an die Mitglieder ausgesandt. Und letzte Woche war im Prinzip Bewerbungsschluss. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, wir haben quer aus der Republik sehr viele Bewerbungen bekommen. Also es ist nicht nur aus unserer Sicht eine ganz tolle Veranstaltung, sondern es haben auch viele Eishockey-Standorte sehen es ähnlich und würden sehr, sehr gerne Ausrichter werden. Und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe, das zusammen zu verdichten, dann nochmal Rückfragen zu stellen. Da geht es eben dann um solche Themen, Sicherstellung, Hotelkapazitäten und. Und wenn der Prozess dann abgeschlossen ist, dann werden wir eine Empfehlung oder eine Shortlist erstellen, die wir dann ins Präsidium geben. Und dann wird es einen Präsidiumsbeschluss dazu geben, der dann aufgrund von einem im Katalog oder wo wir dann in Punktevergabe dann sagen, das und das sind die einzelnen Standorte, Vor- und Nachteile, dann wird es einen Entschluss geben und dann sind wir schon 5 vor 12 in der Planung und Umsetzung, weil das Turnier findet im April nächsten Jahres statt, also so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, das ist schon eine große Herausforderung. Wir haben ja in sehr, sagen wir mal, Highlight-intensive Saison vor uns. Wir haben, darf man nicht vergessen, wir haben noch Olympische Spiele, wir haben eine Frauenweltmeisterschaft jetzt im August, dann haben wir Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen, die wir übrigens auch in Deutschland haben, in Füssen. Dann kommt das Highlight natürlich die Olympischen Spiele, dann haben wir eine Weltmeisterschaft auch noch. Also ist eine brutal intensive Zeit und ein Highlight jagt das nächste. Aber in dem ganzen Kalender für uns ist, wie gesagt, die U18 WM, das selber veranstalten und ausrichten zu dürfen, ist für uns ist eine große Ehre, aber auch eine große Verpflichtung.
Ja, in der Tat, vollgepackter Kalender, das merkt man, vollgepackte Themen und Herausforderungen, Themengebiete, denen du dich widmen willst. Also dir wird sicherlich auch nicht langweilig werden in den nächsten Wochen und Monaten. Lass uns abschließend noch einmal kurz auf das, ich sag mal, Zugpferd im deutschen Eishockey schauen, eben auf die Herren-Nationalmannschaft, die ja nun wirklich nicht nur jüngst, sondern in den letzten Jahren stetig sensationell gute Leistungen gebracht hat. Ich selber habe mich jetzt ertappt, dass ich schon ein paar Mal irgendwie in internen, aber auch in externen Gesprächen gesagt habe, so ja, also diese gute Leistung, diesen Rückenwind müssen wir in die neue Saison mitnehmen, um mich dann selber dabei zu ertappen, dass dazwischen ja ganz schön viele Wochen und Monate liegen, eine Fußball-Europameisterschaft, nochmal Olympische Spiele. Ist das aus deiner Sicht trotzdem möglich, so einen Rückenwind mitzunehmen oder geht das nicht?
Also den Rückenwind, den spüren wir ja. Also das wird bei euch auch, man sieht ja, absolut, das aus der Clubsicht, natürlich, die Fans wollen ihre Mannschaft wieder sehen und wollen zurück ins Stadion, aber diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die Nationalmannschaft da geschafft hat, in sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen, die waren ja wirklich wie im Käfig da über Wochen, das ist wirklich bemerkenswert und das hat die Leute emotionalisiert. Das war extrem ehrlicher und authentischer Sport. Und das ist eigentlich das, wo der Eishockey-Sport eine Riesenchance hat, sich gerade zu positionieren und vielleicht auch ein Stück weit auch abzugrenzen von Entwicklungen im Fußball, ohne dass ich das jetzt negativ meinen möchte. Aber trotzdem hab ich das Gefühl, dass das Eishockey dann noch viel näher an der Basis dran ist. Und das ist unsere Aufgabe aller, diesen Rückenwind schon aufzunehmen und durch verschiedene Programme auch dann zu helfen, dass wirklich die Kinder dann aufs Eis gehen können. Also da gehört auch die geeinte Lobbyarbeit dazu, dass wir eben nicht wenn eine Welle wieder kommt in Corona, wovon ich ausgehe, dass nicht als erstes wieder der Nachwuchs und die Kinder drunter leiden. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen man zumindest trainieren kann und denen man zumindest zurück zur Sportart gehen kann. Also da ist vielfältige Aufgaben, stehen da auch dahinter, den Rückenwind zu nutzen. Aber wir sehen natürlich zugleich auch, dass es nicht so einfach ist. Wir haben nach der Silbermedaille, ich weiß noch, waren wir in der DL auch groß diskutiert, wir müssen den Rückenwind nutzen, der größte Erfolg des deutschen Eishockeys. Es ist uns teilweise gelungen. Also an Standorten hat man gemerkt, dass das einfach auch der Zulauf ist. Aber du hast es genau richtig gesagt, es ist natürlich wieder eine lange Zeit dazwischen und wir müssen auch oder sollten auch so ehrlich sein, natürlich ist der Fußball ein ganz, ganz anderes Zugpferd. Das ist die Wahrheit und da liegen jetzt die großen Ereignisse dazwischen, bevor die Saison wieder losgeht. Aber trotzdem, für uns alle ist es wichtig, immer wieder über die Emotionen zu kommen, über unsere Helden zu kommen und an dem müssen wir gemeinsam arbeiten. Und dann sehe ich schon, dass der Eishockeysport eine Riesenchance hat, nicht nur mehr Kinder aufs Eis zu bekommen, sondern dass auch die Entwicklung, die ja wirklich an der Basis losgeht und an den Standorten in der DEL forciert wird, dass wir auch weiterhin Top-Talente in Profisport bekommen und dass wir weiterhin auch viel Freude haben können. Also ich denke, das Selbstverständnis der Mannschaft ist gewachsen, der deutschen Nationalmannschaft. Die fährt zu Olympischen Spielen mit der klaren Zielsetzung, auch weiterhin da oben anzuklopfen. Und unsere Aufgabe wird sein, auch mit diesem Selbstbewusstsein damit umzugehen und zu sagen, ja, wir sind als Sportart, haben wir einen großen Schritt gemacht in den letzten Jahren. Wir haben einen Quantensprung erzielt. Wir sind aktuell Nummer 5 der Welt. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Selbstbewusstsein, ob wir jetzt tatsächlich vor Schweden sind, sind wir natürlich nicht, wenn wir ehrlich sind, aber dieses Selbstbewusstsein, dass die Eishockey-Sportart sich extrem entwickelt hat und wir wirklich eine Spitzennation im Eishockey geworden sind, mit dem Selbstbewusstsein sollten wir alle rangehen und hart daran arbeiten, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und wie gesagt, vor allem wir im Kinderbereich, aber auch im Mädchenbereich diesen Schwung mitnehmen und nach vorne entwickeln.
Absolut. Das halten wir alles fest. Ich finde, danach kann nicht mehr viel kommen. Klaus, ich danke dir für deine Zeit, für das, wie ich fand, sehr, sehr kurzweilige und interessante Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt in den nächsten, du sagtest 90 Tage, hast du dir so genommen, also du bist in der Phase, Endphase 2, Beginn Phase 3, wie du gesagt hast, dass das positiv weiterläuft und freue mich auf den weiteren Austausch und den Dialog zu den Themen. Danke dir.
Ich mich auch. Vielen herzlichen Dank.
Bis bald.
Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Da geht jemand mit ordentlich Taten dran, aber eben auch mit einem klaren Blick auf die Themen an die Arbeit. Das hört sich für mich alles sehr gut an, was Klaus Gröbner hier in den letzten Minuten zu den einzelnen Themen gesagt hat. Oder was sagt ihr? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr seid ab sofort wieder regelmäßig dabei, wenn neue Folgen online sind. Solltet ihr Eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, dann macht das doch einfach schnell. Denn dann bekommt ihr immer eine kurze Nachricht auf euer Handy, wenn eine neue Folge fertig ist. Und somit verpasst ihr gar nichts mehr. Ich wünsche euch schöne Tage und freue mich, wenn ihr zur kommenden Folge wieder mit dabei seid. Also macht's gut, euer Konstantin.